Paulus nicht an Heiden geschrieben, nicht an eine verweltlichte Gemeinde wie in Korinth, sondern an eine sehr gute christliche Gemeinschaft in Kolosser. Passt auf, ihr guten Christen, dass euch niemand einfange. Nach diesem Vortrag kommt es immer wieder vor, dass jemand auf mich zukommt und so ungefähr sagt, Programmierung unserer Kinder von wegen. Ich habe gesehen, wie ich selber programmiert bin in meiner Denkweise. Also passt auf, dass euch Christen niemand einfange durch die Weltweisheit. Damit ist bestimmt nicht einen gesunden Menschenverstand gemeint, sondern vermeintliche Weisheit in dieser Welt. Ja, dass man humanistisch alles erklären kann. Ja, zum Beispiel leere Täuschung. Wie viele Eltern haben ihre Kinder erzogen nach anti-autoritären Philosophien, um nachher zu merken, dass die Rechnung gar nicht aufgegangen ist. Zum Beispiel bei uns in Nordamerika gab es einen sehr populären Autor, ein Arzt, Dr. Benjamin Spock. Dr. Benjamin Spock hat viele Bücher über Kindererziehung geschrieben und es ging immer um eine sehr permissive, anti-autoritäre Erziehung. Dr. Benjamin Spock hat selber seine eigenen Bücher widerrufen, als er die Folgen davon an seinen eigenen Enkelkindern merkte. Leere Täuschung. Gestützt auf die Überlieferung der Menschen, die in Einklang steht mit den Elementargeistern der Welt, dämonische Mächte, aber nicht mit dem Christus. Es wäre bestimmt interessant, die okkulten Hintergründe von manchen Gründungsvätern von diesen Erziehungsphilosophien zu verfolgen. Einklang steht mit den Elementargeistern der Welt, aber nicht mit dem Christus. Also Christen, seien wir einfach vorsichtig. Jetzt kommen wir zu der praktischen Teil, zu den Methoden. Sprachumwandlung, ich habe schon gesagt, anstatt Polizeibullen, ja. Abbau von Rechts- und Moralvorstellungen durch Austausch von Begriffen, um die Bahn frei zu machen für alternative Lebensformen. Anstatt das Wort Volk, Gesellschaft. Gesellschaft ist viel unverbindlicher, viel kälter. Das Wort Volk suggestiert Untertänigkeit, Bürgerpflicht, Gehorsam und so weiter, Verbindlichkeit, Gesellschaft. Anstatt eher Partnerschaft. In einer Diskussion an der Pädagogischen Hochschule in Zürich hat eine unserer Töchter ganz normal das Wort Ehe benutzt. Sie wurde unterbrochen von der Lehrerin. Die Lehrerin sagte, das Wort Ehe würde ihr nicht gefallen. Sie soll das nicht benutzen. Ja, dann fragte sie, welches Wort soll sie benutzen? Partnerschaft. Anstatt Familie, Lebensgemeinschaft. Unter anderem, um den Weg offen zu halten für homosexuelle Ehen mit adoptierten Kindern, was im Moment eine große Sache ist bei uns in der Schweiz. Ein schreckliches Bild für Betroffenen. Es ist hier aus der AIDS-Aufklärung. Geht um Zeitensprung, auch in Dauerbeziehungen. Hier wieder ein Ersatz für Ehe. Dauerbeziehungen kann es zu einem Seitensprung kommen. Bei diesen Kontakten ist die Benutzung von Präservativen, das ist der Text für das letzte Bild, unabdingbar. Dadurch werden außer AIDS auch andere sexuell übertragbare Krankheiten sowie unerwünschte Schwangerschaften vermieden. Außerdem schützt dies auch den festen Partner, Partnerin. Also, okay, sexueller Kontakt mit anderen, aber benutze dabei ein Präservativ. Zweite Methode, es geht in rascher Folge her, die Konfliktstrategie. Es ist die Konfliktpädagogik der Frankfurter Schule, wobei nicht eine Institution gemeint ist, sondern eine Denkweise. Das Ziel ist die Entstehung eines negativen Bildes von allem, was mit Autorität zu tun hat. Es geht ja um den Abbau von Autorität. Es geht nicht um Konfliktbewältigung. Es geht nicht um Verständigung, es geht um das Schüren von Konflikten. Wie macht man das? Vorhandene Konflikte verallgemeinern und dann zur öffentlichen Diskussion stellen. Also, vorhandene Konflikte, tatsächlichen Problemen. Beispiel, in Frankfurt, während einem harten Einsatz, macht die Polizei tatsächlich einen Fehler. Das Verallgemeinern, um den Eindruck entstehen zu lassen, typisch Bullen. Lauter Rambos, schlagen immer hart ein und so weiter. Zu öffentlichen Diskussionen stellen. Einfach die Presse, Fernseh, Radio voll von negativen Berichterstattung. Ja? Immer herunterziehen. Alles, was mit Autorität zu tun hat. Jeder, der Verantwortung trägt. Bohren, bohren, bis man irgendein Problem findet und dann den durch den Kakao ziehen. Ja? Und dann wundern wir uns, dass viele Leute nicht mehr bereit sind, Verantwortung auch in christlichen Gemeinden zu tragen. Warum sollte man das machen, wenn die, die was machen, ständig kritisiert werden? Ich erlebe das auch. Manchmal Leute, die dankbar sind für einen Vortrag, sagen mir das, das ist nett. Die Leute, die aber etwas dagegen haben, normalerweise kommen sie nicht zu mir, aber die fangen nachher an. Einfach so, ja. Und bestimmt mache ich in einem Vortrag einen Fehler, in dem ich vielleicht ein bisschen falsch rede oder irgendwas, ja. So ein bisschen einen falschen Eindruck entstehen lasse. Aber eben, verallgemeinern, um das Ganze zu verdiskutieren. Ziel, die Entstehung eines negativen Bildes von allem, was mit Autorität zu tun hat. Schönste Weihnachtsfest, wieder eine Geschichte aus dem 2. Klasse-Leserbuch. Marianne wohnt im kleinen gelben Bahnwärterhaus. Mariannes Vater ist Bahnwärter. Im Bahnwärterhaus gibt es kein Weihnachtsfest, der Vater ist dagegen. Mutter und Kinder möchten schon, aber der Vater ist dagegen. Gibt es Häuser, wo die Väter Diktatoren sind, autoritär, bis geht nicht mehr? Ja. Das Problem ist, wenn plötzlich so eine Geschichte gebraucht wird, um quasi Väter prinzipiell in Frage zu stellen als Autoritätspersonen. Nach den Ferien geht Marianne wieder zur Schule. Die Lehrerin sagt, jetzt kann jedes von seinem Weihnachtsfest erzählen. Marianne erzählt auch von ihrem sehr, sehr schönen Fest im Bahnwärterhaus, einem Fest mit Kerzen, Liedern und Geschichten. Die anderen werden fast neidisch, so schön muss es gewesen sein. Verstehst du, Marianne, Zweitklässler? Und wenn das Gespräch so ausartet und das auch geschürt wird, ja, mein Vater ist auch so, ja, mein auch, ja, und so weiter, ja, dann haben wir natürlich neolinke Politik. Ich möchte ganz vielleicht gerade zu diesem Beispiel Folgendes sagen. Wenn wir aus christlicher Überzeugung zum Beispiel nicht Weihnacht feiern wollten oder Ostern mit Ostereier oder was auch immer, oder sagen wir haben keinen Weihnachtsbaum oder was auch immer, dann überlegen Sie mal, was das bedeutet für Ihre Kinder in der Schule. Ja, was, sie hat kein Weihnachten, kein Weihnachtsbaum, ja, der Vater ist halt dagegen oder so, ja, das ist nicht gut. Oder zum Beispiel, wir in unserer Familie, wenn es ein gutes Zirkusprogramm gibt, haben wir kein Problem. Es gibt Zirkusprogramme, völlig in Ordnung. Aber es gibt auch Zirkusse mit sehr schlechten Programmen. Okkult, es geht nicht mehr, perverse Sexualität und so weiter. Da gehen wir nicht. Aber wir wissen am nächsten Tag in der Schule, viele fragen wir, was, auch im Zirkus? Ja, toll, oder? Geil, ja. Und wenn die Wiskenkinder sagen müssen, nein, wir waren nicht dabei, weil die Eltern sind halt dagegen, ja, dann ist das nicht gut. Wenn aber die Wiskenkinder sagen können, nein, wir waren nicht dabei, weil wir mit Mums und Pops das und das gemacht haben, und alle sagen, boah, super, hey. Ja, super. Also wir haben immer, wenn etwas Schlechtes war, wir haben ein Ersatzprogramm gemacht, das so derart toll war, ganz herzlichen Dank, ja, also sehr aufmerksam, ja. Das so toll war, dass unsere Kinder gar kein Problem hatten, dass sie nicht beim Zirkus dabei waren. Im Gegenteil, es war so toll, dass die halbe Nachbarschaft auch mitkam auf unseren Pirsch oder was wir auch immer gemacht haben, sodass die auch nicht beim Zirkus dabei waren. Ja. Also, wenn nein, dann überlegen, was ist dann ja? Es war so weit, dass unsere Kinder sich sogar gefreut haben, wo es schlechte Zirkusprogramme gab. Ich habe mich daran erinnert, dass wir jetzt was Besseres machen sollten. Im Lichte von diesen Tendenzen, Väter quasi als autoritäre Personen darzustellen, dieses Wort von Paulus an den dieser Epheserbrief ist eine sehr, meines Erachtens, sehr wichtige Ermahnung für uns Väter. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf an der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wie werden Kinder zum Zorn gereizt? Wenn zum Beispiel ein Kind als Liebling behandelt wird und schau, die hat gute Noten und die macht es immer brav und die hilft Mami immer in der Küche. In anderen Worten, die andere da, ja? Das reizt zum Zorn, das frustert total. Ja? Oder wenn Kinder sich nicht auf uns verlassen können, wir sagen zwar nein und dann ist es doch ja, oder wir sagen ja und dann sagen wir doch nein und so weiter. Da weiß man nicht, woran man ist. Ja ist ja und nein ist nein. Oder wenn man als Eltern einen Fehler gemacht, dass man nicht bereit ist, sich zu entschuldigen, auch bei den Kindern. Ja? Reizt zum Zorn. Wahre Begebenheit, Familie Wisken. Unsere Familie sitzt am Mittagstisch. Da fliegt einen vollen Teller heißes Spaghetti über den Tisch mir voll ins Gesicht. Bratsch. Die Übeltäter, eine unserer drei Lieblingstöchter. Ja. Ich stehe auf. Meine Frau blickt mich an mit einem Blick, der mir sagt, Richard, bleib cool. Zum Glück ging ich auf diese ermahnende Blick meiner Frau ein, lud die Täterin mit ins Schlafzimmer und Gott sei Dank, und ich sage das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank habe ich hier die Gelegenheit gegeben, einfach einmal zu reden. Und da kam es. Ich würde meinen, sie sei immer die Böse und ihre kleine Schwester mit ihren blonden Locken und blauen Augen würde mich um die Finger wickeln und ich meine, sie sei ein Engel und in Wirklichkeit ist sie ein Teufel und sie würde sie eben zu zum Zorn reizen und dann kommt sie daran und nicht die eigentliche Schuldige und so weiter und so fort. Bam, 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 bam. Eine ganz aufgestaute Frust. Und das gipfelte, ich muss irgendetwas am Tisch gemacht haben, da flog das Spaghetti. Als ich überlegte, habe ich gedacht, im Grunde genommen, weil sie hat auch gesagt, ja, du liebst die mehr als ich, oder? Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Aber ich verstehe sehr wohl an den Beispielen, die du gebracht hast, dass du vielleicht den Eindruck bekommen hast, ich würde die andere mehr lieben als du. Aber das stimmt nicht. Nun, ich möchte mich entschuldigen, weil es stimmt manches, was du sagst. Ich habe mich entschuldigt. Natürlich haben wir dann das mit dem Spaghetti behandelt. Das gab Konsequenzen, ja. Aber Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Das heißt, wir nicht entschuldigen, wenn wir nicht schuldig sind, ja. Nicht so Waschlappen spielen, das meine ich nicht. Aber wir dürfen nicht einen autoritären Eindruck geben. Es gibt einen Unterschied zwischen einer natürlichen, gottgegebenen Autorität und autoritäres Verhalten, ja. Wo ich meine, einfach weil ich Vater bin, da müssen alle kuschen. Ja? So nicht. Sonst ist der Frust vorprogrammiert. Und wenn wir Väter das Bild von ständigen Neinsager liefern, und wir sind immer die, die bremsen und bremsen und bremsen, dann laufen wir voll ins Messer. Denn wenn unsere Kinder und Jugendlichen mit Lehrkräften oder anderen zu tun haben, die eine Politik der neuen Linken betreiben, dann liefern wir gerade das Bild von autoritären Eltern, die die neuen Linken suggestieren, die wären alle so. Hier ist wieder eine Geschichte aus dem Zweitklass-Leserbuch. Die Geschichte von Springseil. Einmal haben die Kinder hinter dem Haus mit dem Ball gespielt. Da hat ein Mann das Fenster aufgemacht und geschimpft. Die Kinder sollten nicht so laut schreien. Gibt es hier in Deutschland schimpfende alte Männer? Ja. Jetzt kommt die Verallgemeinerung. Den Eindruck, sind alle lauter Schimpfende. Sie sind mit dem Trottinett oder so ein Rollerding herumgefahren. Da hat wieder ein Mann ein Fenster aufgemacht und geschimpft. Die Kinder sollten nicht klingeln und hupen. Okay, sie weichen in den Park aus. Sie sind mit dem langen Springseil in den Park gegangen. Jetzt wollte ein Mann gerade im Park spazieren gehen. Hat auch geschimpft. Hey, geht's noch? Drei lauter schimpfende Männer hintereinander, zufälligerweise. Bang, 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 ja. Die Kinder sollten nicht mit dem Springseil den Weg versperren. Aber die Kinder haben den Mann gar nicht gehört. Sie mussten doch auf das Seil achtgeben, die Vernünftige. Da wollte der Mann, der Doofe, den Kindern, die armen Martyre, das Seil abnehmen. Schon mit den Karikaturen, schon mit den Bildern. Programmierung unserer Kinder. Ja. Das Ziel ist die Entstehung von einem negativen Bild. Von allem, was mit Alter, Autorität und so weiter zu tun hat. Abbau von Autorität. Es geht nicht um Verständigung, sondern es soll ein schlechtes Bild entstehen. Wie? Suggestivschilderungen von typischen Fällen mit anschließender Diskussion. Was meint ihr dazu? Um den Kindern weise zu machen, ja, bei euch zu Hause ist es auch so, ja? So der Vater, der immer Nein sagt zum Beispiel. Rollenspiel, das Familienleben vorspielen. Nun, alle diese Dinge können sehr positiv ablaufen. Aber wenn der Lehrkraft selber programmiert ist mit diesem Gedanken, gut, dann sind das alles Springbretter, ja? Sprungbretter für diesen Gedanken gut. Zum Beispiel, man spielt Familie vor und ein Kind spielt eben der ewig Nein sagende Vater, ja. Und dann ein anderer Kind, der besonders aufmumpfig ist, bekommt die Rolle von dem frechen, rebellierenden Kind und ermutigt die, die scheu sind, auch mal diese Autorität zu widerstehen. Besprechung einer Situation zu Hause, zum Beispiel, was Eltern am Aufsehen der Teenager auszusetzen haben, Konflikt garantiert. Die Teenager-Zeitschriften, Bravo, Bravo Girl, Mädchen, hier haben wir, glaube ich, aus Mädchen, bringen immer wieder Fotoromanen und viel Gedankengut der neuen Linken wird in diesen Fotoromanen vermittelt. Vater, meine Tochter fährt nicht ohne Aufsicht nach Ibiza. Da machen sich nur noch die Typen an sie heran und wollen sie ins Bett ziehen. Mutter, ach komm, lass sie doch fahren. Mutter ist vernünftig, oder? Tochter, mein Gott, so wird das nie was. Aber der Vater ist halt ein Schwabel. Er ist wirklich ein Waschlappe. Mutter und Tochter kneten ihn schon. Na ja, sie ist ein braves Mädchen. Wenn er nur wüsste. Und dann geht sie und springt mit jedem Zweiten ins Bett. Hinter ihrem Vater. Der Vater als Depp dargestellt. Ständige Neinsage. Das sind so die Klischeebilder. Das ist Konfliktstrategie. Was Eltern am Aussehen der Teenager auszusetzen haben. Wie gesagt, Konflikt garantiert. Nun, um mein nächstes Beispiel zu verstehen, müssen Sie ein bisschen biografische Informationen von mir haben. Ich bin aufgewachsen als Einzelkind. Weil mein Vater krank wurde, gab es keine weiteren Kinder. Also ich hatte demzufolge keine einschlägigen Erfahrungen machen können mit pubertierenden Schwestern. Deswegen war ich als Vater ziemlich überfordert, als wir drei pubertierenden Teenager-Töchter hatten. Aber ich habe eine vernünftige Frau, die in einer Familie von 5 aufgewachsen ist, 5 Kindern, und sie hat die Erfahrungen, und so konnte sie mir helfen. Allerdings, es gab einen Bereich, wo ich mich geweigert habe, mich hineinzumischen, wo es um Frauenkleider ging. Da war die Frage, Rock oder Hose, Schmuck oder nicht, und so weiter und so fort. Und ich habe einfach gedacht, ja, das ist meine Frau, ihre Sache, Susanne, das ist dein Departement, du diskutierst mit den Töchtern. Als meine Frau sagte, aber ich brauche deine Hilfe, habe ich gesagt, ich halte mein Pulver trocken für die Endschlacht. Nun, das ist eine gewisse Lebensweisheit, wenn die Mutter mal aufgerieben ist im Nahkampf und irgendwie die Fronten sind verhärtet, dann kann der Vater mit ein bisschen kanadischen Charme und Humor kommen und die Spitze so ein bisschen entschärfen, ja, okay. Aber so eine Aussage ist natürlich zugleich auch eine faule Ausrede. Denn im Grunde genommen wollte ich meine Ruhe hinter der Zeitung haben. Ich widme mich Wichtigeres als Frauenkleider, nämlich der Weltpolitik. Als aber ich merkte, dass es meiner Frau wirklich ein Anliegen war, habe ich gedacht, okay, wenn schon, denn schon. Ich hatte schon eine solche Übung gemacht, wo es darum ging, ob ich meine Frau beim Kleiderkaufen begleite. Also wenn es etwas gab, was für mich Gräuel aller Gräuels war, war es Kleiderkaufen mit meiner Frau. Schon die Atmosphäre in diesen Geschäften, nicht einmal ein gescheiter Stuhl, weil ein Mann sich ausruhen kann und so weiter. Und dann, wenn die Kinder mit dabei sind und rennen zwischen den Kleiderregalen mit Schocki verschmierten Fingern und die Verkäuferin Hände reiben da, oh Mann, lass mich bitte in Ruhe. Aber irgendwie habe ich gemerkt, es lag Susanne so sehr am Herzen, dass ich mit ihr ging. Da habe ich gesagt, okay, wenn schon, denn schon. Aber eine Bedingung, keine Kinder. Keine Kinder. Erstens einmal wegen der Schocki verschmierten Fingern. Und zweitens, wenn ich einmal mit meiner Frau zusammen etwas ganz Schönes gefunden habe und eine der Töchter sieht, der Preis hätte gesagt, ja, es ist zu teuer. Ja, es steht dir gar nicht gut, Mami und so weiter. Okay, keine Kinder. Und dann funktioniert das wunderbar. Ich wurde sogar so eine kleine Modeexperte, ja, in Frauenkleider. Also, endlich habe ich begriffen, meine Frau will, dass ich irgendwie auch hier mich mitbewege. Also, ich mache es auf meine Art. Ich machte einen Nachmittag frei und ich ging in die Großstadt. Wir wohnen in einem kleinen Dorf südlich von Zürich. Ich ging also nach Zürich. Ich schlenderte den ganzen Nachmittag durch den Gassen von Zürich auf die Suche nach Kleiderboutiquen, wo ich meinte, meine Teenager-Töchter, die ich wahrscheinlich nicht kennen würden. Und als ich meinte, fündig geworden sein, kam ich nach Hause und am Abend, gleich beim Abendessen, machte ich den ersten Fehler. Ich fragte, wer möchte mit mir Kleider kaufen gehen? Oh, Mann, wer möchte als Teenager-Tochter mit dem Vater Kleider kaufen gehen, ja? Nun, es hat ein paar Tage gebraucht, bis mein Stolz sich erholt hatte und Schmacht der Niederlage ein bisschen abgebaut war. Dann nahm ich den zweiten Anlauf. Ich habe einfach so zwischen den Blumen signalisiert, dass ich ein paar hunderte Note in der Tasche locker gemacht habe. Da kommt tatsächlich eine Tochter mit. Vater und Tochter schlendern durch die Gassen von Zürich. Ich halte kurz an und frage, kennst du dieses Geschäft und laufe weiter? Nein. Kennst du es? Ja, freilich. Ja, wieso dann? Ja, Väter wissen das, oder? Können wir? Nein. Ja, gehen wir? Nein. Und als die Tochter am Abend heimkam mit der neuesten Mode, da war ich schon bei den Töchtern als Modeexperte etabliert. Ja. Aber wissen Sie, es war gar nicht das Geld. Wissen Sie, was es war? Ich habe mich für Sie interessiert, in den Dingen, die Sie interessieren. Und da haben Sie mich von diesem Zeitpunkt an immer wieder gefragt, hey Papst, was meinst du, meine neue Frise? Was meinst du, meine neue Mode und so weiter? Und dann könnte ich sagen, super oder eben Schrott, je nachdem, ja. Also, das Wort Gottes ist natürlich sehr deutlich. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche. Ich habe eine Frau hier gesehen. Stellt euch vor, sie hat so Ohrenstecher, Schmuck. Ja? Und es gibt eine andere Frau hier, sie hat ihre Haare verflochten. Ich habe euch vorher angeschaut. So was Weltliches. Ja? Und ich denke, wenn ich genau hinschauen würde, würde ich auch irgendwelche Frauen finden, die Gold umgehängt haben. Ja, euer Schmuck sei nicht der äußerlich durch flechtende Haare umhängen von Gold oder Ansehen von... Ja, warte einen Moment. Also kein Schmuck, kein flechtende Haare, kein Umhängen von Gold, demzufolge kein Anziehen von Kleidern. Soll man dann keine Kleider anziehen? Ich mache mich nicht lustig über das Wort Gottes. Aber ich nehme uns Christen ein bisschen auf dem Korn, wenn wir Bibelversen einseitig auslegen. Wenn du zum Beispiel bei deiner Teenager-Töchter diesen Bibelvers anwenden willst und sagst, es gibt keinen Schmuck, kein Flechten der Haaren, kein Umhängen von Gold, dann kann das Teenager genauso gut sagen, dann keine Anziehen von Kleidern. Ja, das ist was anderes. Verstehen Sie? Aber dann haben wir unsere Modevorstellungen verwechselt mit dem, was das Wort Gottes sagt. Passt auf. Manchmal sind unsere Teenager eine große Hilfe, wenn es darum geht, dass wir die Bibel verstehen, wie sie wirklich geschrieben ist. Das Wort sondern ist hier sehr wichtig. Sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Wollen wir diesen wunderbaren Bibelvers, unserer Teenager-Töchter zum Beispiel, es geht hier um Frauen in diesem Fall, schmackhaft machen, dann müssen wir es richtig anwenden. Ja? Bei allen diesen Diskussionen und so weiter geht es um das Äußerliche. Aber was ist das Wichtigste? Euer Schönheit, hier David Stern wieder, euer Schönheit bestehe nicht in Äußerlichkeiten wie prächtige Frisuren, Goldschmuck oder dem, was ihr tragt, sondern viel mehr. Und er hat dieses, glaube ich, ergänzende Wort zu Recht hier hingefügt, sondern viel mehr im inneren Wesen eures Herzens, in der unvergänglichen Eigenschaft eines sanftmütigen und ruhigen Geistes. In Gottes Augen ist das vom großen Wert. Es geht hier um das Innerliche und dass das Innerliche nicht verdrängt wird durch eine lauter Beschäftigung mit dem Äußerlichen. Aber ist es dann deshalb so, dass es eine christliche Tugend ist, wenn Männer und Frauen aus christlichen Kreisen wie der letzte Lumpe rumlaufen, ja? Klotzschuhen und weiß ich nicht was. Ich frage euch, wer hat schöne Blumen geschaffen? Gott. Gott liebt Schönheit. Wer hat hübsche Frauen geschaffen? Gott. Ist es dann eine Sünde, wenn man die gottgegebene Schönheit pflegt? Jede Frau ist schön, wenn sie zu dem steht, was Gott ihr geschenkt hat, und das pflegt. Eine Vernachlässigung oder eine Verniedlichung ist nicht Gott verehrend. Aber das Äußere soll nicht auf Kosten der Innere so einfach so hochgestielt werden, dass das, was bleibt, ich meine, die äußere Schönheit, das ist sehr vorübergehend, ja. Wenn die Orangenhaut kommt und wackelige Zähne und die Haare werden immer spärlicher und ändern die Farbe und so weiter. Aber die innere Schönheit, die kann bis im hohen Alter strahlen, ja. Und das geht es. Und wenn ich als Vater mich interessiert habe für solche Dinge, dann werde ich auch gefragt. Und das ist nicht eine unserer Töchter, aber es symbolisiert eine wahre Begebenheit. Eine unserer Töchter kam zu mir und sagte, Mami meint, mein Ausschnitt sei zu tief. Was meinst du? Ich habe gesagt, deine Mutter hat recht. Ja, wieso? Du brauchst gar nichts zu fragen. Du weißt ganz genau, wieso. Ja, sind alle Männer so? Ja. Natürlich hat sie es gewusst, ja. Aber eben, sie hätte mich nie gefragt, wenn sie nicht wusste, dass ich mich auch für ihr Äußeres interessiere. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt. Mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Hier geht es um Paulus als Apostel. Wir Apostel, wir haben uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert, wie ein Vater um seine Kinder. Einzelbehandlung ist sehr wichtig. Jedes Kind ist anders. Wir haben eine Tochter, sie steht am Morgen senkrecht aus dem Bett, schon am Schwätzen. Sie schwätzt den ganzen Tag, bis sie total ermüdet vom Schwätzen am Abend ins Bett fällt. Wir haben eine andere Tochter. Es hat überhaupt keinen Sinn, am Frühstückstisch mit ihr reden zu wollen. Sie fängt an erst zu reden um 9:30 abends. Ja, und dann wie? Also wenn man wirklich ihr reiches Innenleben erleben wollen, muss man ab halb sein abends mit ihr reden. Ja, Einzelbehandlung. Ja, man kann nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht und so. Wie ein Vater um seine Kinder, wir haben euch ermahnt und ermutigt. Manchmal sind wir Väter Meister in Ermahnen, aber Kinder brauchen unheimlich viel Ermutigung heute. Ja, Ermahnung ohne Ermutigung, Ermutigung ohne Ermahnung, zu einseitig. Nächste Methode. Schlagwort bzw. Feindbildstrategie. Abbau von Sitten und Normen durch Einschüchterung bzw. Verunsicherung. Die, die Moral und Ethik vertreten, die stempelt man ab mit Begriffen wie Bürger, Puritaner, Pietist, Frommer, Fundamentalist, Hinterwälder, Populist, Patriarchalisch. Ja? Das ist mit ein Grund, warum ich den Vortrag überhaupt gehalten habe. Ich merke, viele sind verunsichert. Man will nicht ein Fundamentalist sein, man will nicht und so weiter. Ja? Verordnungen und Gesetze negativ als repressiv hinstellen. Im Moment gibt es große Bewegung bei uns in der Schweiz. Alle Drogen, auch die harten Drogen, sollen frei gegeben werden. Und man redet von einer repressiven Drogenpolitik der Bullen. Ja? Also um das negativ darzustellen, dass der Konsum von Drogen gesetzlich geregelt ist. Und wieder ein Beispiel, ein Fotoroman. Herzige lesbische Liebe in einem katholischen Internat. Bis die böse Nonne kommt. Sodom und Gomorra, was sind denn das für Zustände? Und jetzt zeige ich Ihnen den Fototrick, mein Fotograf. Die für Moral steht, wird als bedrohenden schwarzen Schatten dargestellt. Und die beiden Lesbinen, arme Martyrinnen im goldenen Licht gebadet, programmieren unsere Kinder. Das bringt uns zum letzten und wichtigsten Methode der neuen Linken, Enttabuisierung. Es geht um den Abbau vom Scham. Scham ist für die neuen Linken ein Mechanismus des Triebverzichts. Also schon die kleinen Kinder sollen was Sexuelles anbelangt, so aufwachsen, dass der Scham abgebaut wird. Zum Beispiel nackt herumlaufen in der Familie. Ich zeige euch ein Bild aus einem Schulbuch, das bei euch hier in Deutschland gebraucht wird. Es ist bei uns übernommen worden für die AIDS-Aufklärung in der Schweiz. Vater und Tochter balgen in der Stube. Ja? Körperkontakt fördern mit Massage oder New Games. Das sind die neuen Spiele. New Games, hier ein paar Bilder aus einem Heft über die New Games. Bums, 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 reiße mal die Hosen ab. Diese letzten beiden Bilder habe ich abfotografiert von einem Heft, das man bei uns in der Gemeinde in der Jungschar einsetzen wollte. Und die Jungschar-Leiter und Leiterin waren ziemlich sauer, als ich sie aufmerksam machte, um was es sich eigentlich hier ging. Es brauchte sehr viel Überzeugungskraft, dass ich mit diesen jungen Leuten überhaupt reden könnte über diese Sache. Ich fand das als harmlose Spiele, ja. Aber das ist bewusste Taktik in Tabuisierung, Abbau vom Scham zwischen den Geschlechtern. Oder ein anderes Beispiel. Eine unserer Kinder kommt vom Kindergarten nach Hause, also wohlgemerkt 5-Jährige, und sagte: Mami, heute haben wir geknetet. Ja, was hast du gemacht? Ja, Mami, du verstehst mich falsch. Die Kindergärtnerin hat den Jungen gesagt, die sollen sich hinlegen und dann dürften die Mädchen kneten. Und die Kindergärtnerin hat geholfen, dass sie ein bisschen näher an den Privatteilen kneten, als sei es lustiger. Und dann umgekehrt bei den Jungs, bei den Mädchen. Ja, es sind nur Kindergartenkinder, oder? Ich meine, es ist kein Sex oder so. Abbau vom Scham. Nun, Susanne und ich gehören nicht zu den Eltern, die sich unglaubwürdig machen, indem sie mit jedem Wehweh in den Kindergarten oder in der Schule rennen. Und ich möchte nicht mit diesem Vortrag ein Keil zwischen Schule, Kindergarten und Elternhaus treiben. Ich meine, als ehemaliger Lehrer möchte ich das erst recht nicht, ja. Und ich weiß wie, als Vater, wie wichtig es ist, dass Schule und Eltern miteinander zusammenziehen, soweit das möglich ist, ja. Aber das war ein Fall, wo wir vorstellig geworden sind bei der Kindergärtnerin. Da hat sie es so bunt getrieben. Und da musste man was sagen, ja, und handeln. Allerdings ein kleiner Tipp hier. Es ist nicht gut, wenn der erste Kontakt mit der neuen Lehrkraft unserer Kinder negativ ist. Problemorientiert. Weil die Probleme, die kommen schnell. Vielleicht schlechte Noten, vielleicht irgendein Missverständnis zwischen Schule und Elternhaus. Probleme kommen schnell. Deswegen müssen wir ziemlich schnell im neuen Schuljahr handeln, um einen positiven Kontakt zu knüpfen mit den neuen Lehrer und Lehrerinnen. Und wenn es nicht von Seiten der Schule kommt, dann wir nehmen die Initiative und einfach signalisieren, dass wir froh sind für sie als Lehrer und so weiter und so fort. Und dann später, wenn Probleme kommen, hat man schon eine Brücke gebaut. Also der erste Kontakt soll nicht problemorientiert sein. Zum Beispiel, das ist auch ein Text, das jetzt in der Abbau vom Scham eingesetzt wird, kommt aus Deutschland, wird aber bei uns in der Schweiz gebraucht. Es ist erstaunlich, dass viele Eltern Bedenken haben, ihren Kindern ungehindert Zugang zum ehelichen Schlafzimmer zu lassen. Denn es ist sicher, dass eine verschlossene Schlafzimmertür die sexuelle Neugier der kleinen und großen Kinder außerordentlich steigert. Eine abgeschlossene Schlafzimmertür wird überdies die Fantasie der Kinder zu falschen Vorstellungen über die Sexualität der Erwachsenen anregen und sie in den Bereich des Tabus rücken. Sie wird dann als etwas Verbotenes in Verborgenen Stattfindendes erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie merken, wie zwei Methoden hier zusammenlaufen. Die Eltern werden ein bisschen so als doof hingestellt, ja. Wenn sie nicht bereit sind, die Kinder mit ins Bett zu lassen, dass sie während dem Akt quasi dabei sein können. Sexualkunde 1:1, ja. Das wäre das Moderne, oder? Aber es wird hier auch sehr deutlich sein, wie wichtig es ist, dass bibelgläubige Eltern sehr früh anfangen mit der Sexualaufklärung. Dass die Kinder ja nicht den Eindruck bekommen, Sexualität ist nur da, damit es kleine Brüder und Schwestern gibt. Sexualität ist ein wichtiger Teil von einer gesunden Ehe. Das kann man auch vermitteln, aber ohne natürlich die Intimsphäre zu verletzen. Wir haben nie die Tür offen gelassen und die Tür war immer geschlossen, dass die Kinder nicht aus Versehen einfach hineinplatzen. Es gab eine Intimsphäre, die haben wir bewahrt. Aber auf der anderen Seite, die Kinder aufgeklärt. Wobei, ich muss jetzt bekennen, meine Frau hat super gemacht, ich nicht. Es war so peinlich, dass die drei Töchter bei meiner Frau vorstellig sind und gesagt, Mami, du musst Papi sagen, er muss unbedingt unseren Bruder aufklären. Es ist peinlich. Also, ich habe versagt. Und meine Frau hat gemerkt, auf dem Gebiet habe ich gezögert. Und sie hat gemerkt, ich brauche eine Krücke. Und so hat sie mir eine Krücke in die Hand gedrückt. Dieses Buch. Allerdings, es hieß damals zwischen 12 und 17. Heute heißt dasselbe Buch zwischen 10 und 15. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist ein Aufklärungsbuch für Kinder in dem entsprechenden Alter. Und als ich das mit unserem Sohn gelesen habe, dann sind sie ins Gespräch gekommen. Ich habe die Krücke gebraucht. Aber das Buch ist auch sonst für die Teenager, meine ich, sehr gut. Jedes Buch muss man prüfen, das Gute behalten, aber ich finde, die Sprache hier ist gut. Es ist offen, aber es ist diskret. Der Autor hat den richtigen Ton, glaube ich, erwischt. Ich befürworte nicht alle seine Schriften, aber ich glaube, hier hat er was einen guten Dienst getan. Denn wenn wir unseren Kindern nicht helfen, dann heute mit Internet und so können sie ihre Aufklärung holen. Hier zum Beispiel die Werbung für eine CD-ROM. Bitte nicht stören, heißt die CD-ROM. Ab 12 Jahren empfohlen. Die CD-ROM für aufgeklärte Kids und alle, die es werden wollen. Karen, Tom, Freddy, Max, Charlie und Prof sind Kids, die es wissen wollen. Was passiert beim ersten Mal? Wie verändert sich der Körper? Warum gibt es dauernd Zoff mit den Eltern? Welche Verhütungsmittel gibt es? Und noch vieles mehr für 12-Jährige. Erlebt, wie man einen Traumtyp kennenlernt und was passiert, wenn man mit ihm nach Hause kommt. Und wenn ihr das Richtige tut, spielerisches Ausprobieren hilft, Masturbation, während man die CD anschaut, ja. Und inzwischen über Verhütung und vieles mehr auf dem Laufenden seid, dann erfährt ihr bald mehr über Petting, das erste Mal, Brücklandungen und hohen Flüge. Eine der Features von diesen CD, Traumtypen, Elterntests, wie doof sind eure Eltern, Leitfaden zum Erstellen von Liebesbriefen, Adressen, Datenbank mit Info- und Beratungsstellen, damit man die Eltern umgehen kann in diesen Fragen. In den Jugendzeitschriften, Mädchen, Bravo Mädchen, Bravo und so weiter, wird sehr oft Sexualität, ja, Liebe mit okkulten Praktiken verbunden. Aber die Mädchenzeitschriften, die bieten auch Jungs an, unter Chiffrenummer und so weiter, verschiedene Altersgruppen. Und was ist das Resultat von dieser Enttabuisierung? Sexualität vor der Ehe und so weiter, aufgeklärte Jugend, glücklich in ihrer Sexualität? Ich möchte es bezweifeln. Sexuelle Aufklärung mit einer groben Sprache und provokativen Bildern, mit Vorliebe in gemischten Gruppen. Wir haben eine Konsumentenschutzorganisation bei uns in der Schweiz, wie auch hier. Und die haben ein Heft, das heißt Proof Mit. Und die setzen auch solche Dinge ein. So richtig. Praktiken, die bis dahin als abnormal oder pervers gehalten, offen behandeln, um Akzeptanz zu bewirken. Perverse Verhaltensweisen zu Schau stellen. Street Parades. Und ihre Vertreter als Martyrer bzw. als mutige Vorreiter feiern. Eben die beiden Lesbinnen da im katholischen Internat, ja. Oder das Coming Out von den homosexuellen Lesben. Mutige Vorreiter feiern, ja. Hier aus Bravo Girl, Schicksal, verbotene Liebe, schlafe mit meinem Bruder. Miriam 17, Thorsten 20, lieben sich. Eine Liebe, von der nicht einmal ihre besten Freunde wissen dürfen. Denn Miriam und Thorsten sind Geschwister. Gefährliches Geheimnis. Schwarzer Balken zum Effekt. Denn das, was sie tun, nennt sich Inzest und ist nach dem Strafgesetzbuch verboten. Der Ton von dem Artikel, Sauerei. Hier haben wir eine natürliche, geschwisterliche Liebe. Und wenn man sich liebt, dann will man Sex haben, oder? Und jetzt müssen die Bullen kommen mit ihrem Strafgesetzbuch. Sauerei. Oder Poster bei uns in der Schweiz, Schwulen und Lesben zum Anfassen. Am 11. November jedes Jahr ist Coming-Out-Tag, ja. Da gibt es Programme auch vorher und nachher, ja. Zum Beispiel am Coming-Out-Tag hat die Schulleitung von der Pädagogischen Hochschule, wo einer unserer Kinder studierte, das sind immer andere Beispiele, alle drei hier werden angesprochen, es ist nicht nur einer, denn die Kinder gingen an unterschiedliche Schulen. In der Schule, wo eine unserer Töchter war, hat die Schulleitung die Lesben- und homosexuellen Organisationen der Stadt Zürich eingeladen, um den Unterricht zu gestalten am Coming-Out-Tag. Und da gab es Filme, sehr explizit, wie es zu und her geht bei den Homosexuellen und Lesben. Ja? Einladungen, schaut auch vorbei, Diskussionen und so weiter miteinander. Ja, wir sind auch sympathische Leute und so weiter. Die angehenden Lehrer und Lehrerinnen werden vorprogrammiert. Es gibt in der Stadt Basel eine homosexuelle Partei für den Wahlen. Es geht nicht darum, um Wahlen zu gewinnen. Es geht darum, sich zur Schau zu stellen. Denn wie Leute von Sodom erzählen sie ohne jede Hemmung von ihrem Verbrechen. Ich habe gelegentlich ein paar Bilder gezeigt aus dem AIDS-Aufklärungsmaterial. AIDS-Aufklärung ist obligatorisch für Schweizer Schüler. Nicht für türkische Schüler. Da gibt es ein extra Beiblatt für die Lehrer, für die türkische Schüler. Die dürfen dispensiert werden, denn ihre Eltern haben ziemlich Krach gemacht und man geht das aus dem Weg. Nun, für den Lehrer gibt es ein Heft mit Information. Ich meine, dass über AIDS aufgeklärt wird, ist klar, das ist wichtig. Ja? Dann gibt es Tonbildschau. Einige der Bilder, die ich schon gezeigt habe, kommen aus dem Tonbildschau. Und dann ein Heft, das die Kinder selber lesen sollen. Ich frage mich, ob alle diese Bilder absolut notwendig sind, um über AIDS aufzuklären. Der Text von dem letzten Bild. Gelegenheiten für erste sexuelle Erlebnisse neben Camping. Sturmfreie Bude. Für die, die es nötig haben, das heißt keine Eltern zu Hause. Ja. Präservative. Jetzt laufen wieder zwei Methoden zusammen. Präservative im Zimmer von Jugendlichen sollten nie Anlass zu Auseinandersetzungen mit den Eltern geben. Im Gegenteil, sie signalisieren, dass die Jugend ihren Schutz vor AIDS ernst nehmen. Im Gegensatz zu den doofen Eltern, oder? Die protestieren, weil man ein Kondom entdeckt, ja. Sehen Sie, wie programmiert wird? Boah, das ist heavy. Ja, das ist ganz heavy, was wir hier bringen. Übrigens, es macht mir nicht Spaß, diesen Vortrag zu halten. Ich rede viel lieber über Dinosaurier. Die sind ja ausgestorben. Und jetzt ein paar Zitate aus dem Heft, das die Jugendlichen in der Hand bekommen. Die sollen das lesen. bisexuell, wenn Menschen sexuelle Beziehungen zu beiden Geschlechtern pflegen. Die meisten Menschen sind weder 100% heterosexuell noch 100% homosexuell. Haben Sie gewusst, was alles in Ihnen steckt? Ja? Sie sind weder homosexuell noch heterosexuell. 100%. Ja? Haben Sie das gehört? Aber wo ist die Quellenangabe? Bloße Behauptungen, mehr nicht. Und übrigens, der Autor von diesem Text ist selber homosexuell. Zudem kann sexuelle Anziehung zu verschiedenen Seiten verschieden gerichtet sein. Lass dich nicht drängen, dich auf das eine oder andere festzulegen. Lass dir Zeit, Klarheit zu gewinnen, was für dich im Moment stimmt. Das gilt auch für die Fragen, ob und mit wie vielen anderen du sexuellen Kontakt haben willst. Und da sagt dir kein Gott im Himmel und kein Bibel und kein Koran und kein Papst und kein Vater und keine Mutter, es ist dein Leib, du machst mit dem, was du willst. Das ist neue linke Pädagogik pur. Okay? Enttabuisierung. Und wenn du homosexuell bist, wenn du dich hauptsächlich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlst, wirst du erst einmal beginnen müssen, dir selber gegenüber ehrlich zu sein und zu deinen Gefühlen zu stehen. Im Text unterstrichen, nicht von mir. Mit der Zeit kannst du dann auch gegen außen zu dir stehen. Beginne erst einmal bei jenen Leuten, die dich kennen und mögen und dich akzeptieren. Vergiss nicht, dass die meisten Leute wenig und meist Falsches über Homosexualität gehört haben. Zum Beispiel, dass es Sünde wäre. Sind sie auf das Gespräch mit dir angewiesen? Sie sind auf das Gespräch mit dir angewiesen. Mach dich auch auf verständnislose oder sogar feindliche Reaktionen gefasst. Und die sollen nicht durch diesen Vortrag geschürt werden. Meine Frau und ich haben einige Jahre lang hier in Deutschland unter drogengefährdete junge Menschen gearbeitet. Wir hatten mit der Abschaum der Gesellschaft zu tun zum Teil. Huren, Prostituierten, Homosexuellen, Lesben. Aber wir erinnerten uns immer wieder an Jesus Christus. Er schämte sich nicht, mit solchen Menschen zu reden. Er hat ihnen Liebe entgegengebracht, ohne sich in ihre Gefahrzone zu begeben. Aber er hat nie ihre Taten anders betitelt als Sünde. Jesus liebt Sünde nicht, aber er liebt Sünde und Sünderinnen. Dies sind allerdings seltener, als du dir wahrscheinlich befürchtest. Halte dir vor Augen, dass du auch solch negative Reaktionen überleben wirst, da du durch deine Offenheit auch neue Freunde gewinnen kannst. Nimm Kontakt mit anderen Homosexuellen auf. Aufforderung in Schulmaterial von Steuergeldern bezahlt. Politik der neuen Linken pur. Das sind heutige Beispiele. Ja, das wird Sie vielleicht überraschen. Die Schweiz galt immer als ziemlich konservativ. Von wegen. Die Politik der neuen Linken ist aufgegangen über die deutsche Grenze hinaus. Diesen Poster hat ein besorgter Lehrer mir zugespielt. In seinem Dorfschule, in seiner Dorfschule hätte er das aufhängen sollen. Es wurde geschickt von der Erziehungsbehörde, vom Kanton. Es ist eine Werbung für eine homosexuelle Schule-Lesbengruppe in Zürich, Sport 25. Unter anderem hätten die Kinder in der Dorfschule Folgendes lesen sollen: Ein Ort zum, Anführungszeichen, Wohlfühlen. Eines haben alle Aktivitäten gemeinsam. Beim Sport 25 ist alle freiwillig. Niemand muss, alle können. Unser Zentrum ist ein Ort, an dem sich Gleichempfindende offen treffen können und sie andererseits offen und ohne Heimlichtuerei ausleben können. Mit Förderung der Erziehungsbehörde. Ein Plakat, das an einer Dorfschule aufgehängt werden soll, um die Kinder zu ermutigen, in die Großstadt zu gehen und teilzunehmen an homosexuellen oder schwulen Jugendgruppen. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Widernatürlichen, schrieb Paulus an den Römern, Neue Genfer Übersetzung. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. so rächt es sich, wie es nicht anders sein könnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und das lese ich nicht triumphierend vor. Ich weiß, was es ist. Menschen, die an den Folgen von ihren eigenen Sünden leiden, zu begleiten. Homosexuelle Partner müssen sich heute bei ihren sexuellen Kontakten weiterhin konsequent durch Verwendung von Präservativen schützen, so das Schweizer Schulmaterial. Das ist ein schwieriger Vortrag für mich. Ich weiß, es ist eine große Verantwortung. Denn für jede Aussage, die ich machte, müsste ich eigentlich 3, 4 andere Sätze auch sagen, damit es richtig verstanden wird. Ich weiß, dass dieser Vortrag Wasser auf der Mühle sein könnte von autoritären Eltern, die mit brachialen Gewalt versuchen würden, ihre Kinder zu schützen, vor all dem, wovon wir hier geredet haben. Wir erzielen mit autoritäres Verhalten nur das Gegenteil. Ich weiß auch, dass dieser Vortrag sensible Menschen sehr verunsichern könnte. Nach dem Motto, über die Einflüsse, sie sind überall. Meine armen Kinder, wie... Ach, die guten alten Tagen, wo die Welt in Ordnung war, da hat es nicht alle diese Gewalt gegeben in den guten alten Tagen. Es hat nicht alle diese okkulten Einflüsse gegeben in den guten alten Tagen. Und die Menschen waren so ganz anders gesinnt in den guten alten Tagen. Hey, wann hat es den guten alten Tagen gegeben? Seit dem Sündenfall gibt es keine guten alten Tage mehr. Was in einer Gesellschaft toleriert bzw. gefördert wird, das kann sich ändern. Aber meint ihr, Abraham und Sarah hatten es einfach mit der Erziehung von ihrem jungen Isaac zur Zeit von Sodom und Gomorra? Ich möchte meinen Vortrag schließen mit einem Wort aus den guten alten Tagen von dem Propheten Nahum. Gut ist der Herr. Er hat nicht geschrieben, gut ist der Mensch. Er schrieb zu einer Zeit, wo brutale assyrische Soldaten in das jüdische Land eingezogen sind. Diese brutalen Soldaten haben schwangere jüdische Frauen aufgeschlitzt mit dem Schwert. Sie haben Embryo und die Ferse genommen und den Kopf gegen die Wand geschmettert. Guten alten Tagen. Er schrieb also nicht, gut ist der Mensch, gut ist der Herr. Und er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Er weiß, wovon er redete. Und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Diese Verheißung gilt auch für uns heute. Er ist ein Zufluchtsort für Eltern und Erzieher. Alleinerzieher wie auch, wenn beide Eltern teilnehmen. Ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und erkennt die, die sich bei ihm bergen. Allerdings, es gibt Situationen, wo man manchmal zu billig sein kann als Christ. Alleinerziehende Mutter, Gott segne dich, ich bete für dich, ciao, bis am nächsten Sonntag. Hey, diese alleinerziehende Mutter braucht zum Teil praktische Hilfe. Meine Mutter war im gewissen Sinn auch alleinerziehend, weil mein Vater im Rollstuhl war, vom Hals bis unten gelähmt, Kinderlähmung. Ja, bekomme er als Erwachsener. Ich könnte frech sein mit meiner Mutter, mein Vater könnte mich nicht einholen, ja. Ich könnte davon abhauen. Wir hatten aber eine Nachbar, eine Marineoffizier. Er hat die Not dieser alleinerziehenden Mutter erkannt. Er ist nie unanständig oder anzüglich gewesen mit meiner Mutter. Er hat den gesunden Distanz gehalten, denn sie hatte einen Mann, auch wenn er gelähmt war. Aber wenn er gemerkt hat, dass ich frech war mit meiner Mutter, Richard, komm mal her zu mir. Yes, sir. Oh Mann, hey, ich hatte einen Respekt vor diesem Mann. Und dieser Mann war nicht an Jesus Christus gläubig, aber dieser Mann hat mich ein Stück weit vor der Hölle bewahrt. Er hat die Not einer alleinerziehenden Mutter erkannt und hat einfach ab und zu sie unter den Armen gegriffen in diesem Sinn. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Wo sollen Jugendliche, die sich zu Christus bekehren, die aber vielleicht in einer völlig verlotteten Familiensituation aufgewachsen sind, wobei manche weltliche Familien erziehen ihre Kinder besser als manche gläubige Eltern, ja. Aber es gibt Situationen, wo Jugendliche sich aus ziemlich chaotischen Familienverhältnissen bekehren. Wie sollen sie nachher eine gesunde Ehe führen, wenn sie keine Möglichkeit haben, gesunde Ehe zu erleben? Wo sind die Familien, die solche jungen Menschen ein- und ausgehen lassen? Ja, dass man sieht, wie Kinder erzogen werden können, wie Mutter und Vater miteinander in Liebe und Verständnis umgehen können. Das sind alles praktische Dinge. Man kann nicht einfach sagen, ja, Gott ist ein Zufluchtsort, okay, ich habe keine Verantwortung. Aber Gott will, dass in gesunden christlichen Gemeinschaften, dass es wirklich einen Zufluchtsort gibt am Tag der Bedrängnis. Man erkennt, wie die sich bei ihm bergen. Aber wissen Sie, was mich am meisten bedrängt? Es sind nicht einmal diese Dinge, die von außen kommen. Was mich am meisten bedrängt, ist mich selbst. Ich habe ein paar Beispiele gebracht, wo ich einigermaßen richtig gehandelt habe. Abgesehen von das Beispiel da von der Sexualkunde und so. Aber wenn ich so diese Bibelverse, die wir gesehen haben, lese, und wenn ich so vergleiche mit meinem Alltag, dann muss ich sagen, es ist zu verzweifeln, wie ich manchmal immer wieder dasselbe Fehler mache. Und nicht nur einmal, selbst wenn ich mich entschuldige dafür, mache wieder denselben Fehler. Und das kann einen bedrängen. Und ich vergleiche mein Leben mit diesen biblischen Versen, diese Wahrheiten der Heiligen Schrift. Und da sage ich, ich bin nicht immer den Ehemann, den ich sein soll. Ich bin nicht immer den Vater gewesen, den ich sein sollte. Und das kann bedrängen. Nun, ich bin, zumal ich solche Ader habe, bin ich, wie jeder Mensch, der seine Stärken hat, die Stärken eines Menschen sind zugleich seine Schwächen. Ein Mensch, der künstlerisch so ein bisschen begabt ist und eine Ader hat für diese Dinge, der ist oft schwermütig. Und so bin ich auch. Ich sehe manchmal immer mehr das Negative. Und dann sehe ich mich selbst und das bedrängt mich. Gott sei Dank habe ich einen Zufluchtsort und dieser Zufluchtsort ist Jesus Christus. Da kann ich hingehen mit meinem Unvermögen, mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden und ich kann von Jesus Vergebung bekommen. Und dann schenkt mir der Mut, mich auch bei meinen Angehörigen um Vergebung zu bitten. Und er schenkt mir auch die Kraft, Stellung zu nehmen gegen mich selbst, damit ich verändert werde durch ihn, durch sein Wort. Ich bin sehr dankbar für diesen Zufluchtsort. Denn als sensibler Mensch ist dieser Zufluchsort lebenswichtig. Ich bin auf dem Heimweg müde, manchmal nach einem ermutigenden Tag, wusste man schon, wo man im rechten Moment das Steuerrad dreht, um die Endlösung herbeizuführen, da gar keine Lösung wäre. Dieser Zufluchtsort ist für mich mit meiner Persönlichkeitsstruktur lebenswichtig. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Eltern, die hier sind. Wir brauchen alle Mut und wir brauchen sehr viel Kraft und Weisheit. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Schenk du Hilfe, Mut und Kraft. Bitte dich für die Großeltern, die Omas und die Opas, die hier sind. Die junge Familien brauchen gute Omas und Opas, die ohne sich hineinzumischen, die junge Familien zur Seite stehen. Praktisch und im Gebet. Bitte dich für die jungen Menschen, die hier sind, dass sie, wie auch wir alle, unser Programm in Ordnung bringen. Und das sind die Eltern der Zukunft. Wie sollen sie ihre Kinder erziehen, wenn sie selber in falschen Richtung umprogrammiert sind? Ich bitte dich für die jungen Menschen. Ich bitte dich für die Alleinerziehenden. Oh Gott, schenk du praktische Hilfe. Schenk du Mut und den richtigen Umgang mit der Zeit. Himmlischer Vater, ich bitte dich auch für diejenigen, die heiraten möchten und bis jetzt nicht geheiratet haben. Bitte dich, dass du sie ganz besonders segnest, auch nach einem solchen Vortrag. Das bitte ich alles im Namen Jesus Christus, auch für die Lehrer, die Lehrerinnen, die Erzieherinnen, die Kindergärtnerinnen, die vielleicht auch hier sind. Es ist kein Schleck heute, Kinder von anderen Menschen mitzuerziehen. Schenk du viel Weisheit und Kraft dazu. Amen.